paid, get laid, lose weight. Das sind laut Marketingweisheit die drei großen Schmerzthemen, für die Menschen bereit sind, viel Geld auszugeben. Heute sprechen wir über Letzteres und vielleicht auch noch ein bisschen über Vorletzteres. Und zwar mit Bianca Carla Itariu, Internistin mit Zusatzfach Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, Vorstandsmitglied der österreichischen Adipositas-Gesellschaft, Podcasterin und Autorin von Das Gewicht unserer Körper über Bodyshaming in der Medizin und warum Mitgefühl und Respekt wichtiger sind als Abnehmtipps. Herzlich willkommen im Lustprinzip-Podcast, liebe Bianca.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Theresa. Ich habe mich gleich bei der Einladung als Fan geoutet und habe mir gleich gedacht, was soll ich hier? Da bin ich sehr gespannt.
Wir starten vielleicht gleich mit ein paar Hinweisen am Anfang. Wir werden heute wahrscheinlich über Gewichtsdiskriminierung, Mehrgewicht und Adipositas sprechen. Vielleicht auch darüber, wann und ob man etwas dagegen tun sollte und wenn ja, was. Und wenn dich, liebe zuhörende Person, das belastet, was ich persönlich als Frau mit Größe 44 im Patriarchat sehr gut verstehen kann, dann empfehle ich dir stattdessen Folge 17 zu hören, IGIT heißt sie, mit Dr. Elisabeth Lechner, die Autorin von Riot Don't Diet. Bianca, was hast du für irgendwelche Offenlegungen vielleicht, bevor wir heute loslegen?
Puh, Offenlegungen. Ich bin sehr umtriebig und arbeite mit vielen Stakeholdern zusammen, mit Politik, mit Uni-Forschung. Ich bin Lehrende an der MedUni und am FH-Campus, habe viel Vortragstätigkeit, sonst bis ich so selbst auferlegte Aufklärungsarbeit. Ich arbeite auch mit Pharmaindustrie zusammen, alle, glaube ich, Hersteller der Abnehmspritzen. Und das wird sicherlich von der Sozialversicherung als Makel gesehen, als würde man hier mit der Tabakindustrie konspirieren. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, weil mir Transparenz wichtig ist, sogar auf meiner Homepage unter Zusammenarbeit immer wieder aktualisiert, mit wem ich wieder was gemacht habe.
Alles klar, vielen Dank. Ich wollte heute mit dir sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass wir diese medialen Diskurse im Moment rund ums Thema Gewicht, Körper, Mehrgewicht nicht nur soziokulturell betrachten sollten, sondern eben auch medizinisch einordnen. Und ich mache gerade eine Weiterbildung zur Gesundheitsjournalistin und das ist richtig interessant und verändert auch nochmal meinen Blick auf viele Dinge. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, in dem es viel um Körperwahrnehmung und auch dann dieses Body Positivity Wort ging, über das wir heute sicher auch noch reden werden. Und außerdem quatsche ich einfach sehr gerne mit Ärztinnen, habe ich festgestellt. Auch wenn ich in einer der letzten Folgen dann sehr viel die Rückmeldung bekommen habe von den Hörenden, dass Ärzte immer so gemein sind. Sie zum Beispiel sagen, man soll keinen Alkohol trinken oder so. Deswegen wollte ich mit dir sprechen, weil ich habe das Gefühl, du bist eine der Ärztinnen, die nicht gemein sind, vor allem zu übergewichtigen Menschen. Und es klingt erstmal komisch, dass man das so betonen muss, aber du hast ja ein ganzes Buch geschrieben, in dem es auch darum geht.
Genau, gemeinsam mit meiner Kollegin Johanna Brix. Also wir sind mehrere, die mit diesem Thema uns mit beschäftigen. War es uns wichtig, das Buch zu schreiben, und ich glaube, eigentlich hat sich fast viel vom Buch selbst geschrieben, weil ich habe nichts anderes im Buch geschrieben oder sehr viel davon, was mir Patientinnen und Patienten erzählen von ihren Wegen, von ihren Erfahrungen im Gesundheitssystem als Mensch mit mehr Gewicht, was ihnen alles widerfahren ist. Ich habe dann immer in der Ordination gesagt, Moment, das muss ich mal aufschreiben, das ist so arg, das wird keiner glauben. Und Patientinnen, die das Buch gelesen haben, haben gesagt, ja, sie haben noch verschönert. Und Menschen, die zum Beispiel nicht betroffen sind und das Buch gelesen haben, gerade hat die Mutter einer Freundin gesagt, ja, also mir war das gar nicht klar, dass das so arg ist. Und Wahnsinn, was du da alles schreibst. Also einerseits, ja, mag es vielleicht was mit mir zu tun haben. Ein Patient hat in meiner Ausbildung zu mir gesagt, Frau Doktor, Sie sind super, Sie sind fachlich so toll, aber wissen Sie, Sie müssen ein bisschen mehr Arschloch sein. Und ich habe mir gedacht, wissen Sie, wo man so Schulungen machen kann? Manchmal denke ich mir auch, ich würde gerne das üben. Mhm. Aber ich mir fällt es schwer oder es ist auch nicht mehr naturell, weil natürlich in meiner Spezialisierung als Endokrinologin, Diabetologin und Adipositas-Spezialistin habe ich meistens wirklich mit den liebsten Menschen zu tun. Menschen mit Adipositas haben so einen schlechten Ruf, dass die sind incompliant, da. Und dabei sind es wirklich die sympathischsten Charaktere, die unsere Gesellschaft am Laufenden halten. Das ist die Kindergartenpädagogin, der Lehrer, der Koch, die Politikerin oder der Politiker, der Richter, der Anwalt, der Müllmann. Also wirklich in so vielen Berufen, die wirklich mit Herz und Seele dabei sind. Keine Incomplianten, keine Overzahler, die auch bereit sind und immer mehr als die Extra Mile gehen, um der Gesellschaft zu entsprechen. Viele Omis, wirklich, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte das Buch heißen sollen, dicke Omis tragen die Welt.
Ja.
Viele Patienten sagen, ich will für meine Enkelkinder da sein, für meine Familie da sein. Also Menschen, die viel, viel geben und immer eine am Deckel bekommen.
Und was sind so die Sachen, die dicke Menschen sich anhören müssen? Also ich glaube, so die Kommentarspalte im Internet, die haben wir alle noch irgendwie parat, aber was kriegen Menschen zu hören, wenn sie zum Arzt gehen?
Naja, da zum Beispiel im Buch erzähle ich von der Erfahrung einer Patientin, die ist beim Frauenarzt Gün Sessel. Der nimmt gerade einen Abstrich und während sie da liegt, total vulnerabel, sagt er, Sie wissen schon, in Ihrem Alter, da reicht ein Butterbrot am Tag.
Wow.
Das war so eine der Situationen, wo ich mir gedacht habe, das muss ich mal aufschreiben. Und viele solche Situationen, eine Patientin, die gesagt hat, sie ist zum Rheumatologen gegangen, weil sie Gelenkschmerzen hatte und der hat gesagt, na zuerst müssen sie mal 20 Kilo abnehmen und dann schauen wir uns das an und natürlich ist sie nicht mehr hingegangen. Wenn zum Beispiel die Gewichtsreduktion als Teil einer Therapie ist, dann heißt es nicht nur, na nehmen sie einfach ab, sondern man muss dann schon ein Therapiekonzept, Plan, irgendwas machen. Es ist ja auch beim Blutdrucksenken nichts anderes. Na, schauen Sie, dass Ihr Blutdruck wieder normal wird oder so. Und ich finde dieses, na nehmen Sie einfach ab, ist meistens reflexartig, gar nicht so viel reflektiert, als wäre es in reach. Und das ist noch eins der harmloseren Sachen. Und natürlich gibt's sozusagen von bis, also wirklich Grenzüberschreitungen bis hin zu vielleicht gar nicht so schlecht gemeinten, aber aus der Pistole herausgeschossen, gar nicht drüber nachdenken, Themen. Und da, glaube ich, ist keiner mit einer weißen Weste. Also ja, das... Jeden Tag habe ich das Gefühl, in der Ordination höre ich noch eine neue Story dazu. Und ich glaube, jeder Mensch, der uns zuhört, der einmal vielleicht da beim Arzt war, wegen egal was, kann das vielleicht nachvollziehen, dass es so out of the blue kommt. Und wir schreiben auch im Buch, Adipositas ist keine Blickdiagnose. Und manche werden denken, die spinnen. Aber ich kann nicht durch Hinschauen sagen, aha, der hat jetzt unbedingt ein Problem. Weil es kann sein, jemand hat einen höheren BMI, wird als dick gelesen, aber ist vielleicht schon in einer Therapie, hat wunderbare Werte, hat bessere Werte als du und ich, hat schon sein Wohlfühlgewicht erreicht, ist quietschfidel. Dann kommt dazu, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Fettgrenze, ab der überschüssige Energie quasi um und in Organe gespeichert wird. Und dann beginnen die Erkrankungen. Und das kann man auch nicht am BMI allein festmachen. Bei einem ist es 25, bei einem ist es vielleicht 55 der BMI. Jeder Mensch spürt seinen Körper anders und hat Beschwerden. Also ich bin definitiv keine, die sagt, na, unbedingt Gewichtsreduktion für alle, das ist die Lösung für alles. Und als eine Kollegin mal gefragt hat, ja, meinst du, sollte ich abnehmen? Also war ich sehr, na, schauen wir uns das doch mal an und. Und weil ich sie halt von früher kenne, also aus unserer Ausbildungszeit, ist mir aufgefallen, wie wir gemeinsam gegangen sind, dass sie schon sehr schnell außer Atem kommt. Und natürlich ist das ein Hinweis, okay, jemand ist untrainiert, das kann jedem passieren. Aber sie ist recht sportlich und sie meint, ja, du, ich merke das, ich schnarche, deswegen frage ich dich. Also jetzt brauche ich keine, du bist, ich bin gut, so wie ich bin. Ja. Ich habe Beschwerden, deswegen komme ich. Ja. Mhm. Und das ist auch wichtig, wahrzunehmen und nicht abzutun als, ach, du brauchst das nicht oder das, warten wir mal ab, auf was. Also es ist einerseits deswegen auch schwierig, als, wie soll ich sagen, auch in Social Media als Urteil zu fällen, wer was hat. Weil das sind hochsensible medizinische Daten und es gibt genug dicke Menschen, die sonst metabolisch gesund sind, aber eher unter dem Patriarchat leiden, weil ihr Körper nicht passt in diesen Schemas. Und es gibt genug dünne Menschen, die ziemlich arge Befunde haben und mit unter 50 schon den ersten Schlaganfall zum Beispiel hatten. Und da wird keine Body geschämt oder so.
Und bei Rauchenden auch nicht.
Alkoholkrankheit ist ein Riesenthema und es wird sehr zelebriert. Und es ist nichts anderes als ein Nervengift. Mhm. Aber hier ist es auf einmal die moralische Keule.
Ja, genau. Also das ist das, was ich auch in der Diskussion jetzt so schwierig finde. Also ich habe ganz, ganz viele Gedanken. Wir müssen heute jeden Einzelnen besprechen. Also fangen wir mal vielleicht ganz basic an. Ich glaube, dieses sich zu dick fühlen ist ja eine zutiefst weibliche Erfahrung. Es gibt diesen Frauengesundheitsbericht, nach dem fühlen sich zwischen 29% und 40% der jungen Mädchen schon zu dick, obwohl es nur 12% bis 14% tatsächlich sind. Und ich glaube, es wäre vielleicht wichtig, wir sprechen über Mehrgewicht, über Übergewicht, über Adipositas. Können wir das mal kurz einordnen? Mhm. Was fängt wo an und wo wird's schlecht?
Mhm. Also es gibt die subjektive Empfindung, die du gesagt hast, die natürlich oft gar nicht mit der Realität zu tun hat. Ja, ich fühle mich zu dick oder wiederum die sogenannte Fat Blindness, dass jemand Gewicht zunimmt, aber sich immer noch so fühlt wie mit, 19. Und gar nicht, merkt schon, ja, ich trage andere Kleidergröße, aber eigentlich sehe ich meinen Körper genauso. Dann wiederum gibt's die WHO-Kriterien, die sind schon veraltet, die nach dem BMI, das ist wiederum, dieser Body Mass Index ist ein alter Index, der auf schottischen und französischen Männern eher so als Gesundheitsindex gesehen wurde von einem Mathematiker. Also ein bisschen Sexismus und Rassismus fließt hinein, weil es wird nicht die Herkunft berücksichtigt. Und der wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Versicherungen herangezogen, weil die gesehen haben, die mit einem höheren Index herumlaufen, sterben, vielleicht früher erkrankt. Und das war eher mehr so eine Minderheit. Und wenn man sich dann damit beschäftigt und ab den 70er, 80er Jahren hat die Zahl der Menschen zugenommen mit einem höheren Gewicht. Und die Wissenschaft und die Medizin ist in ihrem eigenen Tempo mitgekommen. Mal stigmatisierend, mal mit einer coolen Entdeckung, die man aber erst früher einordnen konnte, was das eigentlich bedeutet. Und jetzt definiert man Adipositas als wirklich krankhaftes zu viel Gewicht, das eher schon, also von den Maßen her, schon bei BMI 25 anfangen kann, wenn das Verhältnis von Taillenumfang zur Größe schon 0,5 ist oder höher. Das ist einmal ein Indiz, eine Einladung, na schauen wir weiter, ob da was ist. Oder ab einem Body Mass Index von 30 auch sein kann, weil dann ist wahrscheinlich auch die Fettmasse schon erhöht. Aber es müssen gleichzeitig Beschwerden vorliegen. Das heißt, entweder medizinische Erkrankungen, wo eine sehr hohe Assoziation besteht, zum Beispiel Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, Schlafaussetzer, Fertilitätsstörungen, Inkontinenz, Knieprobleme, Gelenkschmerzen, ganz andere seltene Erkrankungen, Gallensteine etc., Verdauungsbeschwerden, also kann man lang Liste aufzählen, so innere Medizin, oder auch psychische Beschwerden, Depressionen, Angstzustände, wobei oft diese halt extern verursacht werden durch die Erfahrung, die man mit der Umwelt macht, mhm, oder funktionelle Einschränkungen. Jemand, der sich nicht mehr waschen, pflegen kann, sich die Schuhe zubinden kann, seinen Alltag nicht mehr schafft, der wirklich nicht mehr arbeiten kann. Da brauchen wir uns nicht über die Natur der Erkrankung unterhalten. Und da ist es natürlich klar, dass ein Problem vorliegt, mehr oder weniger akut. Also es muss einmal diese anthropometrischen Maße da sein, aber es müssen auch Beschwerden vorliegen, medizinisch, psychisch oder funktionell, damit wir sagen, gut, Diagnose Adipositas. Also es reicht nicht nur BMI 32, zack. Ich finde, ganz wichtig ist die subjektive Empfindung. Fühlt sich jemand krank oder nicht? Weil wenn ich mich pudelwohl fühle und vermutlich auch gute Befunde habe und mein BMI ist, keine Ahnung, 27, 37, auch, habe ich auch gehabt, Patientinnen, stellt sich die Frage, na gut, ja, was wäre dann der Vorteil der Gewichtsreduktion? Da muss man sich auch erfragen. Und sicherlich, wir leben im Patriarchat und das Gewicht wird sicherlich normiert. Und ich habe Patientinnen, die sagen, ich habe jetzt den Job bekommen, den ich wollte, bin promoted worden, ich werde für Vorträge eingeladen, an der Uni zum Beispiel. Also ja, ganz klar. Und jeder spielt sozusagen seine Karte. Kolleginnen, die sagen, ich werde jetzt wahrgenommen und wird quasi jetzt nicht mehr bei der Visite übersehen. Adipositas ist aber etwas, was ich als muddy waters, als trübe Gewässer beschreiben würde, weil es fließt so viel hinein. Es fließen Suchtthematiken, Menschen sagen nicht, also das stört mich an meiner Erkrankung, dass ich so eine Sucht habe auf Zucker, Süßigkeiten und so weiter. Es fließen ganz, ganz fade so innere Medizin Thematiken rein, also chronische Sachen, die man halt mal eine Tablette weniger, eine mehr und so weiter. Es fließt viel Popculture, Moral, Religion, Stigmatisierung, Umgang miteinander. Also es ist nicht so eine einfache Erkrankung, wie wenn ich sage, ein Algorithmus, keine Ahnung, jemand hat einen Röntgenbefund mit einer Fraktur und da weiß ich, der kriegt entweder Schiene oder ein Gips oder eine OP mit zwei Schrauben und so weiter. Es ist relativ klar von der Diagnose bis zur Behandlung. Hier spielt die ganze Welt mit hinein.
Und dann kommt eben diese Aussage, dann nehmen sie halt ab. Mhm. Also dieses ist doch ganz einfach.
Ja.
Weniger Essen, mehr Sport kommt dann immer. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Patientinnen geht, aber ich glaube, niemand, der mehrgewichtig ist, hat es noch nicht versucht.
Mhm. Oh ja, manche haben wirklich eine beeindruckende Karriere hinter sich. Und es ist so, als würde sich alles im Leben nur um dieses Thema drehen. Und da ist es wirklich viel zu schade, um das so quasi so einzuordnen. Aber einerseits, glaube ich, hat es was damit zu tun, dass ab den 2000er Jahren und so 2010er mit mehr Forschungserkenntnissen im Bereich vom Stoffwechsel und Fettgewebe und Muskel und so weiter, hat man erkannt, ja, so viele Erkrankungen oder Themen sind mit Adipositas verbunden. Und das war bei vielen Kongressen, Adipositas. Und das war so diese Raising Awareness, ja, als hätten die Leute nicht dieses subjektive Empfinden eh. Und ich glaube, viele der Kolleginnen und Kollegen haben das verinnerlicht und haben sich gedacht, wenn ich das weiter so kommuniziere, wie so beim LDL, dann tue ich den Leuten ja einen Gefallen. Als würden die das nicht wissen. Als würde ich sagen, wow, sie haben Morbus Diplodocus. Nein, das ist total erfunden. Also so, Wow, also als wäre man Dr. House. Und das hat wirklich viel Diskriminierung, Stigmatisierung verursacht, weil eben diese, dann nehmen sie einfach ab und Gewichtsreduktion ist für jemand, der, ich war bei so einem Roundtable im Sommer und da sagt einer, ja, wissen Sie, ich meine, haben die Leute keine Waage, weil ich wiege mich jeden Tag und wenn ich einmal 2 Kilo mehr habe, dann halte ich mich halt zurück. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten auf einmal 170 Kilo und jetzt würden Sie gerne auf Ihre 92 zurückkommen. Wie stellen Sie sich das vor, ja, ohne dass Sie verrückt werden? Und alle haben mich angeschaut, so quasi, ja, die, also, na, ich kann schon streng sein, siehst du? Und es ist so, aus dieser Mehrheitsgesellschaft, die sich als dünn sieht und dieses Problem nicht kennt, das Imperativ, naja, das kann ja eh jeder, weil ich kann das ja auch. Sogar ein Chefarzt hat in seiner Antwort einmal oder telefonisch mir gesagt, na, er hat es auch geschafft, einmal 20 Kilo abzunehmen, aber gut, manche lassen sich halt behandeln. Mhm. Und diese anekdotische Evidenz, ich weiß
ja,
nicht, ja,
ja, ja,
ist ja völlig unwissenschaftlich. Und wenn wir das so als, ja, dann können wir gleich zu den Globuli und zu den Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter wechseln. Und jeder hat sein Kräuter. Und wenn es weh tut auf der Schulter, na, statt dass ich zum Orthopäden gehe, werde ich einen Krautwickel machen. nichts gegen Krautwickel, also gegen die. Weißt du, so in diesem Kontext, es ist nahezu unmöglich, Gewicht einfach so mit Do-it-yourself-Lösungen zu lösen. Es ist deswegen also ganz, ganz normal, Hilfe zu holen. Und wir haben in der Medizin auch nicht die Antwort auf alles und wir lernen dazu und viele Wege sind Irrwege und man wandert umher, bis man dann vielleicht per Zufall die Lösung findet. Aber da muss man sich selbst treu sein und auch seinen Patientinnen und Patienten und schauen, okay, sage ich jetzt Floskeln oder habe ich da eine Ahnung? Und wenn es dann um Ernährungs- und Bewegungstherapie geht, muss man auch sagen, es gibt die Ernährungsmedizin, also Spezialisierung zum Beispiel, aber das haben wenige. Wenn ich jetzt vielleicht zum Lungenfacharzt oder zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehe und dann höre, ich muss abnehmen, ist es da wirklich eine informed opinion, wo ich weiß, wovon ich rede, oder ist es nur mein eigener so Vorurteil und so weiter, was damit hineinspielt? Und es ist ein ungleiches Machtverhältnis, weil natürlich bin ich jetzt, ja, wie wenn ich in der Werkstatt mit dem Auto gehe und da sagt er mir irgendwas, woher soll ich wissen, wie ich darauf reagieren soll? Nein, wissen Sie, meine Bremspedale ist ja super und das macht natürlich diese Beziehungsebene dann schwieriger.
Mhm. Und dann reden wir drüber, was für ein Kraut man nehmen kann. Also ich meine, dieser Nahrungsergänzungsmittelmarkt, der boomt, ja.
Ja.
Und jetzt scheint ja aber wirklich ein Kraut gewachsen zu sein in Form von Abnehmspritzen, wie sie so schön heißen.
Es gibt 6 Medikamente, die zugelassen sind zur Behandlung der Adipositas. Eins ist schon seit den 2000er Jahren zugelassen und immer noch auf dem Markt. Was schon erstaunlich ist, das ist das Orlistat, dieser Fettresorptionshemmer. Das bewirkt, dass man mehr Fett aus der Nahrung unverdaut im Stuhl ausscheidet. Kann aber schon ziemlich arge Fettstühle verursachen, Durchfälle, Gallenprobleme, Resorptionsprobleme und so weiter. Aber das gibt's noch. Es ist nicht zurückgenommen worden. Manche Patientinnen und Patienten profitieren wirklich von dem und das ist einmal eins. Dann gibt es das Naltrexon Bupropion, das ist ein Kombipräparat auch zum Schlucken wie das Orlistat, das man täglich einnehmen muss. Das ist wirklich so ein klassischer Appetitzügler, wie man es von früher vielleicht kennt, dass diese Suchtkomponente ein bisschen dämpfen sollte, hat eine ganze Reihe an Nebenwirkungen aufgelistet, wie viele Medikamente und auch Kontraindikationen. Dann gibt's diese sogenannten Inkretinhormone, die in allen Gesellschaften ein bisschen anders heißen. In England heißen die Fat Jab. Das finde ich. Fat Jab. Da ist man fast Abnehmspritze vom Terminus
fast liebe, ich weiß es nicht, das müssen dann Linguisten einordnen. Und diese Spritzen sind eigentlich Sättigungshormone, die unterschiedlich lang wirken und auch eine unterschiedliche Gewichtsreduktion bewirken können. Der Großvater von denen ist das Liraglutid, das man täglich gespritzt hat. Dann, das ist schon seit über 10 Jahren zugelassen und davor war es noch länger zugelassen als Diabetesmedikament. Die anderen zwei Wirkstoffe, Semaglutid und Tirzepatid, sind wöchentlich zum Spritzen und gelten momentan als die besseren, mit besseren Gewichtsreduktionseffekten, einer guten Verträglichkeit. Aber natürlich, ich liste immer in den Nebenwirkungen auch Armut als Nebenwirkung, weil das muss man alles aus der Tasche zahlen. Menschen mit Adipositas sind oft bereit, diesen extra Schritt zu gehen und sagen, na, wissen Sie, bei dem, was ich alles schon ausgegeben habe und gemacht habe, wenn es wirkt, dann bin ich schon dabei sozusagen. Aber natürlich, also da seien schon Kosten. Und dann gibt es noch das sogenannte Set-Melanotid. Das ist auch eine Spritze, aber ein Melanocortin-4-Rezeptor-Agonist. Das heißt, es wirkt auf einen Rezeptor, das im Hirn in der Sättigung und Hungerregulation wirksam ist, auch mit dem Leptin, mit dem Fettgewebshormon eng zusammenhält und bei Formen der genetischen verursachten Adipositas zum Einsatz kommt, wo ich nachweise, da ist eine Mutation, die diese Erkrankung verursacht hat, oder bei sogenannten hypothalamischer Adipositas, wenn quasi nach einer Hirntumor-OP Sättigungshungerzentren zerstört sind und dann kommt dieser unstillbare, vernichtende Hunger, da gibt es einen Einsatz und bei ein paar anderen so Syndromerkrankungen. Also das ist eher so, von dem haben wenige gehört, aber je mehr wir da testen und so weiter, desto mehr und vor allem in Kinder- und Jugendheilkunde hat es mehr, wie soll ich sagen, Potenzial. Also wir haben schon einige Medikamente. Vor den Medikamenten gab es die Chirurgie. Mhm. Ich finde das zutiefst menschlich von den Chirurgen. Chirurgen sind auch nur Menschen. ein Problem lösen zu wollen, nach dem Motto, mit dem Messer wird's besser. Mhm. Chirurgen waren immer die Pioniere in der Medizin. Insulin wurde ja auch von einem Chirurgen mitentdeckt. Und da waren in den 60er Jahren Interventionen, wo man versucht hat, den Magen-Darm-Trakt so zu verändern, dass sich das aufs Gewicht und auf den Stoffwechsel auswirkt. Und die haben sozusagen die Vorlaufzeit gehabt und ihre Methoden perfektioniert, ihre Komplikationen reduziert. Aber erstens einmal ist wichtig zu sagen, Gewichtsreduktion ist kein physiologisch natürlicher Prozess in der Natur, sondern passiert erst, wenn der Körper zum Beispiel erkrankt ist oder in einer nahrungsarmen Umgebung lebt. Und die Gewichtsreduktion ist nicht für jeden das gleiche Ziel, wie wenn ich von einem Cholesterinsenker spreche. Auch da ist es ein bisschen stufenweise differenziert. Das heißt, oft, was die Chirurgie verursachen kann an Gewichtsreduktion, ist für manche Patienten schon zu viel. Und dann kommt die schwere Mangelernährung, vielleicht aber noch bei einem BMI von nach wie vor über 30. Aber die Chirurgie hat, was die Gewichtsreduktion betrifft, nach wie vor die besseren Zahlen, die höchste Prozentsatz und hat ihre Berechtigung, ihre Indikation. Und es ist aber nicht, also es muss ganz gut überlegt sein. Und wie jetzt die Medikamente quasi und die Chirurgie miteinander tun, sehe ich als viel sehr, sehr symbiotisches Geschehen, nicht entweder oder. Und es ist ein sehr dynamisches Feld. Es kommen auch neue Medikamente. Ich glaube, der Mindset muss mitgehen. Und jetzt sieht man, dass diese Medikamente schon einige Jahre da sind, ungefähr seit der Pandemie, hat es langsam angefangen. Semaglutid war der Gamechanger. Es gibt sogar eine South Park-Folge zum Ozempic.
Aus der zitierst du auch in deinem Buch. Wie war das? Für reiche Menschen gibt's Ozempic, für die Armen gibt's Body Positivity.
Ja, und die haben nämlich in der South Park-Folge eine Tablette bekommen, die hat Lizzo geheißen. So, here I prescribe you some Lizzo. Wahnsinn, ja. Und die hatten die Probleme navigating the American healthcare system und die Erkenntnis, dass, oh, we're doing drugs, weil das hat so was Verbotenes. Aber man fühlt sich gar nicht wie doing drugs, sondern eher sehr nüchtern, sehr konservativ und so weiter. Und das hat den Charakter da gar nicht so getaugt, weil es gegen seine Vorstellung läuft. Und die, ich glaube, das waren die Freunde von Cartman, die sich da mit ihm auf die Reise begeben haben, dass der es wirklich bekommt durch seine Versicherung. Dann hat man auch dieses Mitgefühl gesehen oder wie frustrierend es ist, diese dicken Bretter zu bohren und in bürokratischen Hürden und so im Regelwerk einfach keine Chance dagegen zu haben. Die Menschen sind sehr kreativ und wissen sich zu helfen. Und weil sie gesehen haben, dass das also schon was bringt, das zeigen auch die medizinischen Daten, bei kranken Menschen ist die Lebenserwartung dann auf einmal besser, um teils 20%, weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle, Hospitalisierung, bei Herzschwäche, weniger Diabetes und der ganze Leidensdruck, der von dort kommt. Und die Menschen sind dann sehr kreativ und haben geschaut, dass sie zu ihren Medikamenten kommen und sind bereit, das auch out of the pocket zu zahlen. Und dann sind diese ganzen Diskussionen von den Funktionären, die von unser Geld bezahlt werden, für die Positionen, die sie bekleiden, die sagen ja, als wären sie die Royal Foundation. Sagen sie, na, wir zahlen nicht. Na, die Leute sollen abnehmen. Einfach Lebensstil. Funktioniert so gut.
Genau, ja, das ist ja auch gerade die Diskussion mit den Krankenkassen, glaube ich, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, dass man natürlich immer so gegenrechnet, wie viel Geld könnte man einsparen, wenn man das zulässt. Und dann gibt es wieder dieses Geschmäckle von, da könnte ja jeder kommen.
Ja, aber soll ja auch jeder, der eine Indikation hat, kommen, weil für das ist ein solidarisches Gesundheitssystem gedacht. Es steht ja auch, dass das die Grundlage der Demokratie ist, der Zusammenhalt. Und wir, weiß nicht, sind also in Europa nach wie vor in sogenannten Sozialstaaten. Und Gesundheit ist ein Menschenrecht. Und diese ganze Theorie, natürlich gibt es diese Gesundheitsökonomik, aber an und für sich sollte das im Gesundheitsbereich jetzt kein Thema sein, weil wenn jemand einen Skiunfall hat, wird auch der Hubschrauber kommen und nicht sagen, na schau, was für ein Trottel der ist und wie der gefahren ist und so weiter und die Folgekosten von der Nachbetreuung und. Wenn jemand sexuell promiskuitiv ist und alle möglichen STDs hat, gleiches Thema. HIV haben wir Gott sei Dank überwunden in dieser Mentalität. Hepatitis etc. Also hier auf einmal bei den Dicken hört's auf. es ist auch gesetzlich im ASVG verankert, dass man die Medikamente zur Gewichtsreduktion als prinzipiell in Österreich als nicht erstattungsfähig sieht. Wobei hier gibt's ja schon die Zulassung für das Liraglutid, also die Erstattung für das Liraglutid für Menschen ein Jahr vor einer Magenverkleinerung zum Beispiel, wo es indiziert ist, und bei Kinder und Jugendlichen für maximal 2 oder 3 Jahren, wenn verschiedene Kriterien erfüllt sind und nur über wenige Zentren, die das verordnen können. Also auch hier ist eine Tür offen und es ist wirklich sehr viel Subjektivität. Was mich ärgert, ist auch, dass es ist ein nach Glücksprinzip, je nachdem, wer dein Gegenüber ist. Manchmal bekommen Patienten von mir ihre Medikamente bewilligt, manchmal fährt man einfach. Ich glaube, da würde die KI wirklich gerechter sein. Mhm. Und wenn jemand eine notwendige Therapie bekommt, also nicht bekommt sozusagen, haftet auch niemand davon dafür. Also ja, kein Chefarzt wird jetzt haften, dass der halt gestorben ist.
Wahnsinn, gell. Ja, das ist echt erschreckend. Ich habe aber auch das Gefühl, gerade um diese Abnehmspritzen ist es im Moment schon totaler wilder Westen irgendwie. Ja. Also ich sehe Influencer, die natürlich nicht direkt Werbung für ein Medikament machen dürfen, sehr wohl aber für den Telehealth-Anbieter.
Serena Williams, glaube ich,
ja,
ist
genau.
ein Beispiel.
Mhm. Aber auch wirklich in Deutschland. Also das ist, genau, Serena Williams und Oprah Winfrey werben, glaube ich, beide für Ozempic. Nachdem Weight Watchers, für die Oprah früher geworben hat, inzwischen deswegen pleite gegangen ist, dass es jetzt eben was gibt, was wirklich zu funktionieren scheint zum Abnehmen. Aber ja, eben auch, also das wirklich deutsche InfluencerInnen erzählen halt, wie toll das ist und mit diesem Link sparst du 20 Euro.
Ja, also. Ich glaube, das ist auch vielleicht Teil der Strategie von manchen Pharmaunternehmen, direkt hier quasi die Ärztinnen und Ärzte zu überspringen, direkt to consumer. Ich meine, in Amerika ist ein total anderer Markt, weil da haben die diese so quasi compounded GLP-1 die man per Post bestellen kann und das ist irgendwas, also komplett FDA unregulated und so weiter. Die werden irgendwo auf der Welt produziert und keiner kontrolliert Qualitätsmerkmale und so, also auf gut Glück. Vielleicht hoffentlich ist da wirklich ein Semaglutid drinnen. Und natürlich, dann kommt dieses Thema, das boosten sie ihr natürliches GLP-1 mit einem Burger. Also
ja, was waren so Haferflocken-Diät machen oder sowas?
Ja, ja, also diese ganzen Supplemente als natürlicher GLP-1-Booster zu verkaufen, ist ein völliger Schwindel, weil alles, was wir essen, ob ich jetzt Brombeeren oder ein Eis oder sowas gegessen habe, wird das kurz meine eigene GLP-1-Produktion steigern und ich bin kurz satt, aber dann, das wird in 1-2 Minuten enzymatisch inaktiviert und dann ist vorbei. Und da kann ich noch so viel boostern, müsste ich so eine Vitaminkapsel alle 2 Minuten schlucken. Oder so. Ja, also das ist einmal das eine, es ist ein wilder Westen. Also wenn Adipositas sozusagen dieser Muddy Water ist, ist die ganze medikamentöse Therapie tatsächlich dieser wilde Westen, wo auf einmal Regeln nicht mehr gelten. Ich muss sagen, es ist auch ein bisschen so, aha, gestern habe ich in der Ordi ein Werbeplakat, also so ein Flyer bekommen von einer Firma, die geworben hat, das muss ich sagen, auch in meinen Konflikts, also ich bin bei deinem Podcast ganz freiwillig. Die Bezahlung ist in Brombeeren.
Ja, ja.
Und da stand auf dem Flyer, ja, unser Produkt ist besser als das Konkurrenzprodukt namentlich erwähnt.
Mhm.
Und das habe ich, also seitdem ich wirklich ärztlich tätig bin, noch nie gesehen, dass ein Pharmaunternehmen gegen ein anderes Pharmaunternehmen wirklich namentlich sagt, weil es gibt viele, unter anderem Konkurrenzprodukte im Bluthochdruckbereich, Cholesterinsenker, Herzinsuffizienz und, also Psychiatrie, ist mir noch nie untergekommen, dass das sinnvoll macht. Und für mich ist die Reaktion eher zu sagen, Org, ja. Mhm. Also da ist mir das andere sympathischer dann auf einmal und das bewirkt die Gegenreaktion bei mir. Weil ja, also ich entscheide, also wenn die mir sagen, na, wir haben bessere Zahlen und das zeigen auch die Daten, ja, schön und gut. Aber erstens einmal nicht jeder braucht die gleiche Gewichtsreduktion und diese aggressive Art von Marketing ist dann, ich weiß nicht, wie Telewerbung oder so, na bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Also ja, totaler wilder Westen. Dann kommt noch dazu, dass viele die Präparate dann oft ins Ausland kaufen, weil es unterschiedliche Preise gibt. Patientinnen sagen mir, ja, ich kriege das in Bratislava günstiger, in Kroatien günstiger, in Ungarn günstiger, Deutschland günstiger. Also in Österreich sind die Preise noch relativ hoch. Das kommt noch zusätzlich dazu. Also es ist eine sehr, sehr große Dynamik in die Sache. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie wird man dann angegangen, wenn man sich outet oder nicht als Anwender.
Ja.
Ich habe eine Patientin, die gesagt hat, wissen Sie, ich habe erfahren, dass eine Kollegin von mir bei Ihnen auch Patientin ist und sie darf mich nie sehen. Sie müssen schauen, sie heißt so und so, sie müssen schauen, dass wir ja nicht gemeinsam einen Termin haben oder am selben Tag sogar, weil ich will nicht, dass sie das weiß. Und ich habe gesagt, selbstverständlich, ich meine, das sind sensible medizinische Daten, geht niemandem was an. Ich arbeite in einer Ordinationsgemeinschaft, wo mindestens zehn verschiedene andere Ärzte sind. Also wenn jemand im Warteraum ist, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass der zu mir kommt, kann auch zu einem anderen gehen. Und es geht niemandem was an. Also das ist ein heikles Thema. Ich habe Patientinnen, wo der Hausarzt es nicht weiß, dass die zum Beispiel das Wegovy spritzen und der sagt, na schau, und du hast es auch geschafft. Ich habe Patientinnen, wo der Ehemann es nicht weiß und die Spritze wird in einer Phenistil-Schachtel versteckt. Und Patientinnen, die ganz offen damit herumlaufen und sagen, jeden, der es hören will und so weiter, dann kommen diese Suspicions, ja, ich glaube, mein Chef, der nimmt es, weil der hat so abgenommen und der kann nicht so viel essen bei Gatherings und so weiter. Also so dieses Gossip, Klatsch und Tratsch. Ich finde es da recht, wie soll ich sagen, sympathisch, wie Celebrities bei Awards-Show damit umgehen. Und das ist schon part of the discourse sozusagen. Aber letztendlich sind es Gesundheitsdaten, die außer mich und meiner Ärztin, Arzt, jetzt niemandem was angehen. Und das wird auch noch in dieser Culture gemacht. Wer verwendet es, wer nicht und. Dann natürlich auch diese Neidgesellschaft, na, du kannst es da leisten. Es fließt so viel mit hinein.
Ich habe das Gefühl, gerade am Anfang, als es eben noch vor allem um Ozempic ging, war dieser Diskurs, okay, das sind jetzt diese reichen Arschlöcher, die kaufen das den armen Diabetikern, die es halt wirklich brauchen, weg.
Ja, das war schrecklich. Das war auch ein Teil der Diskriminierung, weil unabhängig von wer das, ob jetzt als reich oder nicht, niemand kann sagen, also das ist auch ein großes Pharma-Fuck-up, würde ich sagen, dass dieser Wirkstoff Semaglutid mit zwei unterschiedlichen Namen gebrandet war. Und einerseits hat man das Ozempic schon seit 2018 als Diabetes-Medikament und dann statt zu sagen, wir erweitern die Indikation und dann gibt es auch Ozempic mit 1,7 und 2,4 Milligramm für auch Menschen mit Adipositas und so weiter. Na, wir machen einen komplett anderen Brandname und das ist wieder in die Tomatensauce mit zwei Etiketten. Mhm. Und das ist für die und das ist für die. Und dann hatten sie selber Probleme, das herzustellen, so weltweit zu produzieren, zu liefern und so weiter. Und dann auf einmal war es, oh, da hat man die Corporate Power gesehen und Corporate PR, finde ich, weil dann hat es auch einmal geheißen, na, die Leute seien ja selber schuld, weil wir sind unschuldig. Wir haben das Diabetespräparat und wir wollen es nur den Diabetikern geben und wenn die anderen es kaufen, natürlich profitieren die davon. Aber wer ist schuld, dass wir keine Medikamente haben? Na, die deppert und die und also, das war schon heftig. Und natürlich muss man sagen, Punkt 1, den Typ 2 Diabetes zu behandeln, das ist etwas, also das seit Jahrzehnten, an dem geforscht wird und so weiter. Und da ist nicht nur das Ozempic das Medikament, sondern da habe ich 5 verschiedene Substanzklassen, Insulintherapie, also den Blutzucker zu kontrollieren. Da hat man viele andere Möglichkeiten. Das Ozempic war tatsächlich vom Gewichtsverlust her eins der potentesten, wo das so war. Und dann wiederum haben die auch Daten, dass es eben, wie schon erwähnt, den Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko und so weiter reduziert. Und wenn ich jetzt einen Herzinfarktpatienten habe, also der einen Herzinfarkt hatte und einen Diabetespatienten habe, salomonische Entscheidung, na wem soll ich das Ozempic geben? Mhm. Na beiden. Und dann sollen sie es halt in Ungarn besorgen. Weil ich meine, das ist dann diesen Leidensdruck und dann, na nur, dass die ein paar Kilo abnimmt. Ja? Aber es können die paar Kilo sein, die den Blutdruck dann wieder kontrollieren oder die Fertilität verbessern oder sowas. Who am I to judge from a distance? Wer es braucht und wer nicht. Also das war schon sehr unreflektierte patriarchale Reaktion. Und die Patienten haben letztendlich versucht, das Beste draus zu machen. Ich hatte auch viele Patientinnen, die gesagt haben, ja, dann habe ich halt pausiert oder es war halt eine schlechte Zeit und die wurden auch in den Apotheken, die eigentlich dran verdienen, massiv dann oft diskriminiert worden und auch heute noch, wenn jemand mit einem Rezept geht, in manchen Apotheken heißt es, haben Sie einen Diabetes? Und Ja, wo ist der positive Schwangerschaftstest oder so für die Pille danach? Oder da braucht man ja keinen Schwangerschaftstest.
Aber ja.
Das ist, also es ist so viel gesellschaftlich. Also ich glaube, es bräuchte wirklich ein ganzes Musikalbum und 300 PhD-Thesis, um wirklich das Thema vollständig aufzuarbeiten. Weil da sieht man viel so von diesem Cultural Hustle, was da mit hineingeht. Und natürlich, die Menschen, die sich das leisten konnten, haben dann Wegovy-Importware oder aus anderen Ländern und so weiter. Also der Zugang zu den Resources, das ist immer die Frage, die die Menschheit seit jeher beschäftigt. Und dann noch diese natürlich Marktregel, alles, ja, bla bla bla, Kapitalismus-Diskurses. Also wo bleibt der Zusammenhalt und die Solidarität in diesem Kontext?
Mhm. Ich finde das ganz spannend, auch wenn man sich anschaut, welche Promis bekennen, heißt es dann immer in den Medien, bekennen sich dazu, das zu nehmen. Es muss auch unter jedem Artikel immer noch mal drunter stehen, dass das jetzt keine, wenn man das nimmt, keine Ausrede ist für einen gesunden Lifestyle mit Bewegung.
Ja.
Es muss immer dabei stehen. Ja. So.
Es gibt eine Studie von einem deutschen Institut, dass eigentlich nur 2% aller Menschen gesund leben in Deutschland. Also unabhängig vom Gewicht, ja. Weil das heißt ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, nicht rauchen, nicht trinken, andere Verhaltensweise. Also bitte, ja, wo ist da die Freiheit? Und genau so ist es bei jedem Kommentar. Es ersetzt nicht. Und ich muss dir da aber was sagen. Weil es, würde ich sagen, es ersetzt schon. Diese Spritzen verhindern das Überessen, was bei manchen vielleicht unbemerkt passiert und bei manchen durch teilweise wirklich eine Suchtkomponente auch stattfindet. Und das verhindern sie. Und bei vielen. Und dadurch ermöglicht es erst, wirklich den gesunden Lebensstil durchzuziehen, ohne wirklich auf die Decke hochzugehen. Und dann sozusagen dann immer auf den Lebensstil zu pochen, so wie der Pfarrer in der Kirche.
Ja.
Ich bin katholisch, also ich darf das sagen. ist auch so ein Part of the problem, weil eigentlich die klinischen Studien zum Semaglutid, das ist ganz interessant, haben gezeigt, dass auch ohne viel Lebensstiländerung eine Gewichtsreduktion von 10% nur durch dieses Medikament, und zwar bei Leuten mit doch ordentlichen Erkrankungen möglich war, die quasi nur die Empfehlung bekommen haben, na, essen Sie gesund und bewegen Sie sich ausreichend, aber weder ein Coach hatte noch sonst was. Und natürlich, wenn man das Medikament kombiniert plus wirklich dann ausreichend Training und Ernährungscoachings und so weiter, hat man eine höhere Gewichtsreduktion erreicht, also fast doppelt so viel, fast. Aber man hat gesehen, ja, auch nur das Medikament allein ist gut. Mhm. Und geben Sie mal Ruhe.
Der Sascha Lobo hat ja in seinem Podcast Feel the News gesagt, er erwartet darauf, dass es jetzt dann, früher gab es ja dieses Cover, wir haben abgetrieben, und dass es jetzt das für die Abnehmspritze, wir haben abgenommen, gibt. Wie siehst du das? Glaubst du, das wird bald ganz normalisiert werden?
Ich würde sagen, es geht niemandem was an, was wir gemacht haben.
Ja.
Das ist einmal das eine.
Ja.
Und es gibt andere gesellschaftliche Entwicklungen, die mir jetzt als fast hier fachfremde Sorgen machen, wie der sogenannte assistierte Suizid zum Beispiel. Mhm. Wir haben umgebracht,
ja,
wo man jetzt nicht von Abtreibung oder Gewichtsreduktion, sondern wirklich ein Mensch bringt einen anderen Menschen um, und das heißt assistierter Suizid, und das wird noch medial zelebriert und so weiter. Und sollten die Grundfreiheiten beachtet werden, die Menschenrechtscharta, und dann seien wir schon gut unterwegs. Und deswegen finde ich, gehört das Thema Gewicht, also hat eine medizinische Komponente und auch einen Rahmen dort, aber nicht nur, sondern soll auch seinen Platz in der Gesellschaft in Würde haben, ohne dass jeder eine Meinung dazu hat.
Ja.
Also das mit wir haben abgenommen, es ist ja. Ich würde eher mir sagen, wir haben gut geschlafen.
Ja, das gerade jetzt bei Vollmond, glaube ich, würden sich das viele Menschen wünschen.
Genau. Ich meine, ich müsste dann Backpacking in den Bergen gehen, mich von Bären ernähren und vegan raw oder so essen. Und das ganze Leben, man hat die Erwartung, das ganze Leben soll sich dann nur um dieses Thema drehen. Und wo bleibt dann, also die, nach dem Motto, was war meine Leistung? Ja, wo bleibt die Anteilnahme im gesellschaftlichen Leben? Dann hat keiner mehr Zeit, jetzt zu seinem Job zu gehen. Und das ist super inspirational, wenn man dann auf Instagram sieht, keine Ahnung, irgendeiner ist durch diese südalpine Trail wandern gegangen für 10 Wochen und hat 10 Kilo abgenommen. Und ja, super, wer hat schon 10 Wochen Urlaub? Erstens. Und dann Sponsoring, dass er davon leben kann. Ja. Also inspirational hin oder her, ist es realistisch. Eine Patientin hat auch gesagt, ja, ich stehe um 4 Uhr auf, dann pendle ich nach Wien, dann arbeite ich fast 12 Stunden in der Gemeinde, dann fahre ich wieder zurück, ich esse vielleicht Holmer was von Greisler oder sonst was. Ja, wo ist da sozusagen diese, wo müsste ich sagen, na, jetzt muss ich kündigen, jetzt muss ich mich um mein Gewicht kümmern. Und das ist auch total unsolidarisch. Also diese natürlich sind wir, ich denke mir so das Thema Planetary Health. Die Issues, die wir als Gesellschaft vor uns haben, sind Themen wie Mikroplastik, Umweltverschmutzung, man darf das Wort ja Climate Change gar nicht mehr verwenden oder so.
Hier darfst du alles sagen.
Aber wir müssen uns überlegen, okay, wie wirkt sich unsere Ernährung auf die Gesundheit unseres Planeten aus? Da gibt es einen Bericht von der Fachzeitschrift Lancet, das hat hunderte von Seiten. So komplex ist es. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns, nicht nur Menschen mit Adipositas. Also ja, deswegen denke ich mir, es ist auch diese, na, nehmen Sie einfach ab, ungesunde Ernährung. Ist es tragbar? Ist es nachhaltig? Oft heißt es, gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung ist nicht das Gleiche wie eine kalorienreduzierte Ernährung.
Ja.
Patientinnen, die dann sagen, sie waren bei der Diätologin, jetzt müssen sie 3-mal am Tag essen. Mhm. Warum? Frage ich mich. Ja, der Mensch ist ein Allesesser, wir haben das Fettgewebe, das also diese starren Regeln, da muss man ständig immer hinterfragen und irgendwann wird man müde und will nur seine Ruhe.
Ja, und eine Tüte Chips dabei wahrscheinlich.
Ja. genau. Ja. Eine Patientin hat mir erzählt, ja, um 8 Uhr überkommt es mich so, dass ich einen Craving habe auf Chips zum Beispiel oder Schokolade. Und dann denke ich mir, nein, du bleibst jetzt stark und standhaft. Und dann 2 Stunden lang beschäftige ich mich nur mit diesem Thema und es im Hinterkopf läuft der Film ab. Und irgendwann um 10:30 schmeiße ich alles über Bord und esse 2 Tüten Chips. Mhm. Und dann denke ich mir voller Selbstverachtung, hast du es wieder nicht geschafft. Ja? Und dann sagt sie zu mir, ja, und wissen Sie, das ist einfach so viel vergeudete Zeit.
Ja.
Weil hätte ich lieber ein Buch gelesen in dieser Zeit mit der Chips-Tüte.
Ja, ja. Und vielleicht auch eine Runde Selbsthass erspart dabei.
Ja.
Das ist jetzt eine harte Überleitung, aber wir sind ja hier auch ein Sex-Podcast. Und es geht ja immerhin auch um Lust und Lust, die man sich nicht versagen soll. Was kriegst du damit in deiner Praxis? Wie geht's Menschen mit ihrer Sexualität, wenn sie sich mit ihrem Gewicht unwohl fühlen? Oder?
Vor allem sind die Frauen, glaube ich, eher negativ davon betroffen, weil dann die allgemeine Annahme ist, sie entsprechen nicht mehr den gesellschaftlichen Erwartungen, ohne hier zu wissen, dass die Geschmäcker ganz unterschiedlich sind, dass wirklich manchmal der Partner sagt, nein, mir gefällt's, dass du knuffiger bist, dass du fester bist, also jetzt ohne in irgendwelchen Feeding-Perversionen reinzugehen. Aber also wie die Partnerschaft funktioniert, sei es heterosexuell, homosexuell, es ist immer so quasi eine Partnerschaft. Und da muss man es wirklich ein bisschen unterscheiden. Wie, also die Sexualität als solches, wie ist die Libido, die Lust, das Lustempfinden, ist das eine unterdrückte Sexualität, obwohl die Libido eher erhöht ist. Das haben manche Frauen zum Beispiel mit dem sogenannten PCO-Syndrom, haben eine bisschen höhere Testosteronkonzentration, einen guten Sex-Drive, aber unterdrücken, weil sie sich denken, nein, aber ich bin zu fett und mein Partner mag nicht. Und dann sagt sie, nein, Schatz, ich habe keine Lust, obwohl sie gerne schnackseln würde. Aber sich denkt, nein, ich muss noch 5 Kilo abnehmen. Ist das nicht schade? Dann sind wiederum Frauen, die sehr wohl eine sehr gesunde Sexualität haben und dazu stehen und sagen, nein, also ich habe da keinerlei Hemmungen und so weiter und zelebriere das und das ist super. Dann wiederum Frauen, die vielleicht Depressionen haben oder natürlich dann kommt das nach den Kindern und habe ich oft gehört, Sex zwischen Eltern ist schnell und leise. Und vermutlich so nach dem Wäscheaufhängen. Und die vielleicht tatsächlich eine wirklich verminderte Libido haben und. Dann kommt noch die Lebensphase. Ist es nach den Kindern? Ist es in der Perimenopause? Schon Postmenopause? Manchmal überrascht es mich auch. Ich habe eine Patientin, die ist 79 und das Thema Sexualität haben wir nie angesprochen, bis sie gesagt hat, wissen Sie, ich glaube, die Spritze wirkt sich auf meine Libido aus und ich merke, dass ich weniger Lust am Sex habe und so lange habe ich ja nimmer und das ist mir wichtig. Und ich war, aha, so auf einmal, ja, manche Patientinnen sagen, dass durch die Spritzen auch die Libido ein bisschen einen Dämpfer bekommt. Manche hingegen nicht. Manche sagen, ja, jetzt durch die Gewichtsreduktion fühle ich mich einfach auch begehrenswerter und so weiter. Ich glaube, viel zum Thema Sexualität ist natürlich auch sozial konstruiert. Und dafür gibt es auch wirklich, also
neulich auch eine Sexualmedizinerin, Dr. Stephanie Kosso, das war auch sehr interessant. Ja.
Und die beschäftigen sich damit, wie ich mich mit Adipositas beschäftige und sagen auch oft so Themen wie, natürlich also muss man auch diese sozialen Konstrukte untersuchen, wie dieser Filter die Sexualität beeinflusst. Und dann gibt es zum Beispiel andere Themen wie bei Männern, da wird im Fettgewebe das Testosteron im Östrogen umgewandelt und die haben dann weiblichere Züge, die männliche Brust wird auf einmal weiblicher, die Libido wird gedämpft, niedrige Testosteronlevel, brauche ich nicht viel und so weiter. Und erst durch die Gewichtsreduktion beginnt auch der Testosteronspiegel sich zu normalisieren. Dann haben wiederum andere eine erektile Dysfunktion, weil sie schon Gefäßprobleme haben. Und da sagen die Kardiologen oft, der Penis ist die Antenne des Herzens. Mhm. Weil wenn da was nicht mehr funktioniert, kann man sich überlegen, okay, ist es woanders auch problematisch? Wie sind die Herzkranzgefäße oder so? Und natürlich, erektile Dysfunktion hat viele Ursachen, aber das ist einmal ein organisches Thema. Und es wird also von den Männern oft aktiver angesprochen, weil sie bei vielen Medikamenten fragen dann, hat das auch Einfluss? Viele wissen es von den sogenannten Blutdrucksenker, von den Beta-Blocker, dass das die Sexualfunktion beeinflussen kann, negativ. Nicht alle, aber das ist so ein Legend, das sich dann durchspricht. Und bei Frauen ist es halt so, dass es wirklich so Geschichten gibt. Man sich denkt, boah, ich kläre immer auf, also zum Thema Schwangerschaft zum Beispiel. Man hat das Terminus Ozempic Babies gehört. Mhm. Und ich sage, okay, wie man sich verhalten soll, bei aktiven Kinderwunsch oder bei unerwarteter Schwangerschaft, was man machen soll. Und dann frage ich, verhüten Sie? Und eine Patientin hat gesagt, nein, ich brauche nicht verhüten. Mein Mann rührt mich nicht an, wenn ich so dick bin. Mhm. Und er zahlt mir den Personal Trainer. Und da denke ich mir, habe ich halt nicht ihm gesagt, aber da habe ich es mir gedacht, bitte suchen Sie sich einen gescheiten Mann. Ja.
Vielleicht mag der Personal Trainer.
Ja, ja. Wo sind die Gärtner von früher?
Es gibt sie. Aber ja, das ist ein Wahnsinn, oder? Also ist es auch so, dass Leute zu dir kommen mit dem Wunsch abzunehmen, weil sie der Partner geschickt hat dann?
Ja.
Ja.
Ja, und es gibt ganz arge Stories. Eine Frau war zusammen mit einem Mann lange Zeit. Sie waren verlobt, dann hat er sie betrogen. So ein bisschen Lily Allen's New Album. Mhm. Und dann hat sie sich getrennt. Sie hatte einen neuen Partner, hat Kinder. Und dieser ehemalige Partner ist gestorben in einem Unfall. War sehr tragisch natürlich. Und der Bruder des Ex-Partners, ja, hat dann dieser Frau geschrieben, wärest du nicht so dick gewesen,
was?
Hätte er dich nicht betrogen, hätte er dich vermutlich nicht verlassen, wäre er vermutlich noch am Leben.
Ah.
Wow.
Wow.
Wahnsinn. Also, da, ich weiß nicht, was für ein Soundeffekt hier.
Jetzt gehen wir so in die Postproduktion.
Eine, ich weiß nicht, das ist wirklich so. Entweder ein ja, dieses neue Lied von dieser Rosalia Berghain.
Ja.
Wahnsinn, ja. Also das sind so diese Geschichten mit dieser Energie habe ich dann das Buch geschrieben.
Mhm.
Weil da denkt man sich, wow, wo soll man anfangen? Und dann auch, ja, eine Patientin, die sagt, ich kann mich nicht im Spiegel anschauen. Ich sage, schauen Sie sich an, Ihr Körper, also schauen Sie sich die Venus von Willendorf an. Es gibt ja wirklich, also diese Body Diversity, dass die Menschen unterschiedlich ausschauen, das ist auch bei Hunden und bei Katzen so. Einer ist groß, einer ist klein, einer ist dick, einer ist dünn. Und auch die Vorlieben sind unterschiedlich. Und jeder hat so sein Schema. Und natürlich, ich meine, mit dieser ganzen so Fabrikdenken und Industrialisierung und diesen Playboy und Hugh Hefner und Tradwives und alle müssen blond und groß und ja und so weiter, schlank sein. Das ist wirklich ein Raub oder so, weil man sich selber dann nicht damit auseinandersetzt oder kennt, was seine Präferenzen sind, weil die Gesellschaften sagen, du musst eine blonde Frau heiraten, die so und so ausschaut und vielleicht kann da die kleinen, dicken Brünetten.
Ja.
Also das und das Gleiche gilt dann auch für die Frauen sozusagen. Und dieses Body Peace mit seinem Körper im Reinen zu sein, da muss man schon, glaube ich, viel Mut als Frau aufbringen und erst einmal zu lernen, was der eigene Körper machen kann, dass man Kinder in die Welt bringen kann, wenn man das möchte oder auch nicht. Alles, was man leistet, von ich weiß nicht, Care Work bis hin zu was auch immer. Und diesen Bezug zur Korporalität, also annehmen. Und dann habe ich gesagt, das ist, also auch das Fett, das schützt, das isoliert, hat eine Sexualfunktion und so weiter, ist knuffig. Es gibt auch Menschen, die dicke Körper mögen. Und sie hat gesagt, na, mein Mann nicht, aber wo finde ich einen? Mhm. Also das ist ein riesen Thema, glaube ich, wo es natürlich viel, ja, tabuisiert wird an Dating-Plattformen, I don't know. Also das ist noch einmal der Wilder Westen.
Das ist halt zweimal Tabu. Wir haben einmal das Tabu, dass Dicksein ja irgendwie sehr stigmatisiert ist und natürlich Sexualität immer noch so ein schwieriges Thema ist für viele Menschen. Und das ist dann natürlich hoch zwei, was ja auch gerade im feministischen Diskurs, den finde ich im Moment auch interessant zu diesem Thema. Also ich meine, wenn wir früher über Body Positivity geredet haben, ging es ja darum, eben eine Vielzahl an Körpern zu akzeptieren. Und also da gibt es ja auch immer noch nichts dran auszusetzen. Das ist ja richtig und wichtig so. Wobei natürlich auch Fat-Activists immer schon gesagt haben, das, was ihr da jetzt mit der Body Positivity macht, da sind wir eh nicht inkludiert. Also das ist ja auch eine sehr schmale Range, die dann da irgendwie klar geht. Und jetzt ist aber auch so ein bisschen der quasi Vorwurf an Abnehmspritzen, die würden uns jetzt noch zusätzlich alle uniformieren. Und gibt es jetzt dann irgendwann keine dicken Menschen mehr? Und ich muss sagen, ich hatte selber neulich, das ist ganz komisch, wenn ich die Straße runtergelaufen habe, eine junge Frau gesehen, die halt mehrgewichtig war. Und ich hatte so richtig so tender Feelings towards her, weil ich mir dachte, dein Leben wird wahrscheinlich gerade nicht einfacher in diesem Klima.
Mhm. Mhm.
Und ich bin super zwiegespalten, weil ich mir einerseits denke, ist nicht diese Spritze irgendwie der Beweis für all das, worüber wir seit Jahrzehnten reden? Hey, Diäten bringen nichts. Und
ja, ja, genau. Das hat, glaube ich, schon Ozempic beantwortet. Mhm. Tatsächlich nein.
Ja.
Und das hat, es gibt auch einen Film, es heißt Your Fat Friend.
Mhm. Aubrey Gordon.
Ja.
Ja.
Hervorragend, wirklich toll in der Auseinandersetzung, auch in der Beziehung mit ihrer Mutter und diese Erwartung und so weiter. Es auch wie es die Eltern-Kind-Beziehung prägt und dann einen selber. Also ich glaube, das wird auch noch ein Brocken sein, to chew on, weil hier ist es so... So quasi von einer Pfütze in der nächsten.
Ja.
Wenn es nur unter Anführungszeichen, also es gibt Medikamente, die dann zum Beispiel den Stoffwechsel sehr gut beeinflussen können, ohne dass sie einen spürbaren Effekt aufs Gewicht necessarily haben. Und dann keiner weiß, dass man das nimmt oder auch nicht. Und ja, super. Also Fahrt. Man kennt es von Kongressen und so weiter. Niemand spricht in den Medien über diese Medikamente. Ja. Hier haben wir ein Medikament, das wirklich Benefits hat auf den Stoffwechsel, eine Reihe an Benefits, ihre Nebenwirkungen, aber halt auch sichtbare Effekte auf dem Gewicht macht, das auch natürlich die Culture Wars und diese ganzen Diskussionen anfeuert. Und das Medizinische ist jetzt aus meiner Sicht ziemlich klar. Ich kann schon ganz gut sagen, wer hat die Indikation, wer könnte davon profitieren, wie priorisiert man und. Und natürlich gesellschaftlich, dass also eine falsche Anwendung stattfindet, kann man sozusagen mehr als jetzt schon verankert ist, dass das Prescription Drugs sind, also rezeptpflichtige Medikamente und so weiter, nicht mehr verhindern. Wir müssen uns, glaube ich, als Gesellschaft diese warm feelings mitnehmen und wirklich die Menschlichkeit auch einmal zum Zug kommen lassen und nicht nur dieses Dog-Eat-Dog-Negative. Denn wirklich ist hier ganz wichtig, dass die Menschlichkeit zunimmt.
Ja. Ja.
In dem Ganzen. Und diese Warm Feelings sind so wichtig, hoffentlich, also muss man darüber beten, dass auch die Politik und die Sozialversicherung das erkennt, nicht aus Almosen, weil zum Beispiel Zusatzversicherungen zahlen diese Medikamente ohne Diskussion viel, weil so einfach, ja, die werden auch ihre Kalkül gemacht haben und gesehen, ja, das zahlt sich aber schon aus. Und diese Wärme auch wirklich und die Solidarität entgegenbringen und aufhören, diese Annahmen, weil wir wissen ja, Annahmen sind wie Pocken. Diese Annahmen, diese Schubladisierungen zu machen, weil die wichtigste Frage ist, okay, wie geht's dir damit?
Ja.
Wo stehst du gerade im Leben? Und braucht man das nicht und. Ich denke mir so, feministisch gesehen, genau was die Fat Activists gesagt haben, darf man nicht zum falschen Kreuzritter werden und das Fat jetzt als unbedingt soziale Kategorie sehen. Weil das ist modifiable. Es wird in einer Hungersnot ein Thema sein. Es ist ein Überlebensvorteil. Es ist ein ästhetisches Kriterium, es ist im Guten, im Schlechten, es, wie gesagt, es hat viele Funktionen und deswegen muss man jetzt nicht sagen, na, jetzt haben wir ja sind wir ein Stückchen weiter, jetzt müssen alle dick bleiben.
Ja, ja.
Weil das ist ja gegen, wie soll ich sagen, das ist nicht logisch und das ist auch gegen den eigenen Willen, es ist gegen die Selbstbestimmung und. Also give people a slack. Und wenn wir hier, also erstens einmal hat jeder ein Recht auf Gesundheit. Andererseits, und das thematisieren wir auch im Buch, dieses Healthism.
Ja.
Wirklich, das muss ich als Ärztin sagen, Gesundheit ist nicht der Sinn des Lebens. Und manchmal frage ich Patienten, so, stellen Sie sich vor, das ist ja Gott sei Dank in meinem Beruf so, dass ich jetzt nicht mit sterbenskranken Menschen habe, aber ich sage, Manchmal stellen Sie sich vor, Sie hätten noch ein Jahr zu leben. Was würden Sie da machen wollen in diesem Jahr? Und welche Rolle spielt das Gewicht dabei? Dann kann man so ein bisschen einordnen. Und dann habe ich über Patienten gesagt, das wäre mir sowas von wurscht, ich hätte das und das und das. Und ich habe gesagt, natürlich, also jetzt müssen wir jetzt nicht, wie heißt dieser Film mit Julia Roberts?
Ja.
Aber dann hatte ich eine Patientin, die gesagt hat, nein, umso wichtiger wäre mir das Gewicht für meinen letzten Jahr, weil das stört mich so sehr, Frau Doktor, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Und ich habe gesagt, ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Und okay, ich bin an Bord, ich helfe so gut ich kann.
Ja.
Also ein bisschen auch diese Sachen in Perspektive sehen und dann oft verstehen, ja, es ist eh nicht mein Top 5.
Ja, ja.
Aber bei manchen ist es schon ein wichtiger Punkt. Also vielleicht so wie Bucketlist oder so. Und ich finde, das gehört respektiert. Aber noch einmal, also Gesundheit ist meiner Meinung nach nicht der Sinn des Lebens, sage ich als Ärztin. Weil wenn jeder nur mit seiner Gesundheit beschäftigt wäre, 24/7, dann würden wir vielleicht keine Entdeckungen haben und würden keine Kunst haben und würden keine Bücher haben und. Sondern es ist, ja, wie soll ich sagen, artgerechte Haltung, wie wir... Der Körper ist unser Tempel, wir schauen schon auf die Maintenance. Aber die Rolle des Tempels ist eine andere, als nur den Tempel an sich zu pflegen. Weil es gibt genug leerstehende Kirchen. Und ich denke mir genau so, diese empty Hülle, wenn ich nur schaue, mein Gott, ja, wie ich da super aussehe und top gekleidet bin und so weiter. Und da ist kein Inhalt und... Da habe ich keine Relation. Pff, na gut, ich meine,
Also ich finde diesen Diskurs bei Schönheitsoperationen schon immer interessant. Also sich die Brüste größer machen lassen, ist ja total verpönt. Aber wenn man es aus medizinischen Gründen verkleinern lässt, dann ist es irgendwie okay. Und ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen verlagert sich der Diskurs jetzt dahin, dass es quasi in Ordnung ist, aus gesundheitlichen Gründen abzunehmen. Aber wenn Leute sagen, ich will halt geil aussehen, dann ist es schlecht.
Nein, ich finde das auch aus ästhetischen Gründen. Da bin ich ganz provokativ. Aus ästhetischen Gründen ist es auch okay. Weil natürlich muss man sagen, ja, sicher, love your body und so weiter. Aber man darf jemanden seine Selbsterfahrung nicht gaslighten. Und wenn eine Patientin sagt, vor meinen 4 Kindern habe ich so ausgeschaut und zeigt mir das Foto und jetzt habe ich natürlich die Spuren danach und so weiter und ich fühle mich nicht wie ich und das ist schon fast so Identitätssache und das macht etwas mit einem, die Erkrankung, dann auch wenn ich sage, es ist ein ästhetisches Kriterium, finde ich es okay, wenn man es sicher macht, wenn man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen hochhält, ist es okay und es ist jedem seine eigene Sache. Also ich finde das auch im Adipositas-Diskurs nur aus medizinischen Gründen so, ja, ich bin ja krank. Ja, das ist, was quasi in der Ordination besprochen wird, aber es ist genauso okay zu sagen, na, ich fühle mich so quasi, wenn ich 10 Kilo leichter bin, einfach geiler.
Ja.
Und ich habe auch Patientinnen, die sagen, ich war immer fester und ich fühle mich eigentlich gut, wenn ich halt so, ja, fester bin. Latinas zum Beispiel, nicht nur, ja, Steirerin A. Also das ist hoffentlich Teil des Erwachsenwerden und Erwachsensein, dass man sich ein bisschen schon so selber kennt, dass man weiß, okay, welche Veränderungen des Körpers trage ich mit,
apropos Brüste, nach einer Entbindung und nach Kindern verändert sich der weibliche Busen. Und da gibt es auch Indikationen, okay, ab wann eine sogenannte Ptose, also der Busen fällt komplett, hat eine Indikation zur Korrektur, ab wann nicht. Also ich denke mir, jede Frau geht damit vielleicht unterschiedlich und nicht jeder läuft zum Chirurgen, dass sie wieder den Busen der 18-Jährigen hat. Und viele meiner Patienten sagen, ich bin super happy mit meinen Postmilchbusen und so weiter, weil der hat 3 Kinder ernährt und so. Und ich bin ziemlich stolz auf meine Brüste. Und ja, das ist natürlich, es ist insofern ein feministisches Thema, weil es ist ein übermäßiger Druck hier auf Frauen, die ganze Zeit nur in Beauty Work zu verbringen, ja, dass sie sich gar nicht an der Gesellschaft viel beteiligen, sondern sie müssen ständig zum Beauty Salon und zum Beauty Doc und zum dort und dort und dort und Nägel und so weiter, mhm, während die Politik die Männer machen, mhm, und die Entscheidungen über unsere Körper. Ja, und deswegen kein Mann, ja, finde ich, also was soll ich sagen, wenn man jetzt, und bitte, ich will jetzt keine, also hier nicht Männerbashing oder so machen, aber was mir so in der Ausbildung aus der ärztlichen Perspektive im Spital zum Beispiel aufgefallen ist, ja, Frauen sind oft so, also haben mehr Ingenieure. Wenn der Mann jetzt mit dem Hodensack zwischen den Knien herumläuft, dann, ja, mein Gott, ich bin ein Mann, so, nee, schau mal, dann das Male Spreading und so weiter. Also, Diese excessive beauty work ist tatsächlich eine Form der Unterdrückung.
Ja, absolut. Und ich glaube, genau da ist jetzt bei so vielen Feministinnen so die Frage, okay, aber wenn ich jetzt abnehmen will, beteilige ich mich ja daran. Also ich habe einen Text gelesen von einer Sex-Educatorin aus den USA, Katie Soros, kann ich sehr empfehlen. Podcast heißt Sorry, I Missed This. Also sie schreibt auch und spricht viel über ADHS und Neurodivergenz im Zusammenhang mit Sexualität. Und die hat eben auch jetzt sehr viel abgenommen, weil sie auch schon eine chronische Erkrankung hatte, wo sie an einem Stock gehen musste. Und sie hat dann wirklich gesagt, so, sie hat sich so schwer getan, sich das zu erlauben, mhm, weil sie eben auch so ein Disability Advocate ist und sich dann gefragt hat, ja, wenn ich jetzt das für mich mache, heißt es dann, ich lehne die Behinderung ab, die ich bekomme, wenn ich das nicht mache? Und hat sich gefragt, ist sie schon internalisierte Ableist, wenn sie jetzt abnimmt? Also es ist, da wird es wirklich kompliziert,
wird
im Kopf.
Es wird kompliziert, ich meine, Kontaktlinsen sein Ableism.
Ja, genau. Und sie schreibt dann, ich habe den Satz aufgeschrieben, in some ways I turned a lot of my choices about my own body into a complex ethical calculation about disability politics and public perception, when maybe it was more about being able to walk my dog at age 40.
Ja. Ja, ja, absolut. Also man soll, ich glaube, das ist auch ein Thema des Feminismus, dass man sich so viel damit auseinandersetzt und reflektiert und kritisch und dann wieder, dann ist gerade dieser Trend und dieser Trend. Und die Frage ist, hey, wirklich, wie geht's mir? Wie geht's mir? Und bin ich jetzt ein Poster für irgendwas? Oder bin ich ein Mensch mit meinen Needs und so weiter? Eine meiner besten Freundinnen arbeitet im Palliative Care. Mhm. Und sie hat heute gesagt, dass sie ein Interview, also ein Gespräch mit einem Patienten hatte. Und der hat gesagt, er bereut es, dass er sich nicht mehr Zeit für Freude gelassen hat, mhm, im Leben. Allgemein, ja. Und dann denke ich mir, ja, das gehört auch dazu. Spaß haben und being able to. Und natürlich muss man ein Advocate sein und diese Equity ist sehr wichtig und Safe Spaces zu haben und, weil dann wir sehen, was so in der Zweiten Weltkrieg alles passiert ist.
Ja.
Nicht, ja, also das never again. Aber man darf jetzt wirklich, glaube ich, in seiner Erfahrung auf der Welt zu sein, sich hier auch um sich, man darf sich um sich selbst kümmern.
Man sollte. Ja. Dann ist wieder der andere feministische Diskurs, so Self-Care ist auch feministisch.
Ja,
nicht zu viel. Nicht so, also es soll jetzt nicht dieses Self-Care ein Ziel an sich und alles andere einnehmen, aber es ist auch ein Teil des Lebens. Und genau wie die Zahnspange und die Kontaktlinsen und ich weiß nicht was, kann man es auch sehen. Ist das Ableism? Yes, it is.
Maybe, ja. Ja.
Aber es ist, was ist dann die Konsequenz?
Ja.
Und es ist auch persönliche Entscheidung. Wir sind in einem Punkt, wo meine Erwartung ist, dass diese Spritzen zum Beispiel in 50 Jahren vielleicht in der Erstattung kommen. Who knows? Ja, ich bin optimistisch.
Gute Prognose.
Aber wie soll ich sagen, es wird niemand einen, glaube ich, zwingen zu einer Therapie. Was ich mit Patienten verhandeln muss, wegen Cholesterinsenker, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wo ich sage, bitte, probier mal. Also das hat so viele Schlaganfall und so weiter. Nein, 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 ich will das nicht nehmen. Heute, meine letzte Patientin, bin spät zum Podcast gekommen, weil ich wieder das Thema hatte. Also es wird einen niemand zwingen und es wird auch keine Konsequenz haben, wenn jemand diese Therapien nicht nimmt. Also erstens einmal sind sie sauteuer und zweitens ist es auch so, dass es, also diese Angst, ja, dann müssen alle die Apnoe-Spritze nehmen, ist ein Blödsinn, weil ich sehe hier wirklich keinen Zwang, dass man dann kommt und ja, es ist eine individuelle Entscheidung und solange der Patientenwille gilt, wie wenn ich vor einer OP mich entscheiden kann, will ich jetzt diese OP oder nicht und so weiter, wird keiner kommen in der Nacht und einer niederspritzen. Somit ist diese Diskussion für mich, stellt sich gar nicht die Frage. Es ist einfach noch ein Stein in den Weg legen von eigentlich vom eigenen Team.
Ja, ja. Ich glaube, wir haben hier gerade sehr gut aufgedröselt, was meine Gedanken zu diesem Diskurs alle sind, weil es sind sehr viele und sie sind auch sehr konträr. Aber ich glaube auch, wie du, die wichtigen Sachen sind Solidarität, warm feelings towards Menschen, die diskriminiert werden und dagegen ankämpfen, dass sie diskriminiert werden, so gut wir können. Und sich gleichzeitig auch gut um sich selber kümmern dürfen und
ja.
Freude priorisieren dürfen im Leben.
Und für ihre Rechte einstehen und wirklich ein bisschen Grassroots-Movement, nicht nur wenn der Bürgermeister von New York gewählt wird, aber auch für die Rechten dicker Menschen. Es gibt kein Gesetz gegen Diskriminierung dicker Menschen. Es gibt auch so quasi im Gesundheitssystem diese Hürden. Da ist wirklich die Solidarität extrem wichtig, dass es nicht von den Ärzten kommt, was dann heißt, ja, puh, die sind ja eh alle von der Pharmafirma. Und eine Patientin hat tatsächlich gesagt, na, sie verdienen eh dran, wenn sie mir das verschreiben. Mhm. Und ich habe gesagt, na, also wirklich nicht. Da verdient die Apotheke und die Pharmafirma dran und der Großhandel. Ich bin da wirklich so der verschreibende Part und habe weder sozusagen ein Rabattcode noch irgendwas davon. Also das ist ein Thema, aber hier will ich, also hoffe ich, dass sich auch in die Richtung was weiterentwickeln, dass man sagt, ja, hier muss man sich einsetzen für den Zusammenhalt und die Solidarität mit anderen Menschen aufgrund ihrer Körperform, Körperfettmasse und so weiter, weil es geht gegen Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, aber gegen Dicksein kann jeder schimpfen und kommt ungestraft davon.
Mhm. Das ist so krass, ja, dass diese Diskriminierungsdimension immer noch so absolut auch da wieder wilder Westen ist. Ja. Gibt es was du dir von der Gesellschaft wünschen würdest im Umgang mit Menschen?
Ja, Zusammenhalt. Also wir wussten wirklich, beim letzten Teil im Buch sind wir gestanden, ich und die Johanna, und wir waren nur deprimiert und wir haben gesagt, nein, es kann kein Happy End geben. Und es waren auch viele Tage und das war so Anfang des Jahres, glaube ich, dass wir haben gesagt, na, wir haben auch mit dem Verlag geredet, mit Heim und haben gesagt, na, das wird nichts mit dem Buch. Das wird nichts, weil das ist zu deprimiert, das hat kein gutes Ende. Wir können uns gar nicht eine Lösung vorstellen und so weiter. Und dann gibt es dieses Gedicht von Rilke, das auch im Buch dann vorkommt und so quasi in die Antwort hineinleben. Und Spoiler Alert, so endet das Buch, dass es wichtig ist. Und ich glaube, das ist einfach eins der wichtigsten Sachen in unserer Gesellschaft heutzutage, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und es ist einfach, wenn man sieht, also genau ein gesunder Staat ist etwas, wo es funktioniert, wo man weiß, man kann sich drauf verlassen. Eine Beziehung ist eine gute Beziehung, wenn man weiß, man kann sich drauf verlassen. Eine Freundschaft, ein Inner Circle, ein Outer Circle. Und das wünsche ich mir für alle Menschen mit Adipositas, dass sie wissen, sie können sich auf die anderen verlassen.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und mit mir dieses super komplexe Thema von allen möglichen Seiten aufgedröselt hast.
Sehr gerne.
Hier ist jetzt der offizielle Raum für deine Selbstbeweihräucherung. Wo finden dich die Menschen im Internet als Podcast und...
Ja, also mein kleiner Podcast heißt Was bringt sie zu mir? Ist ein Medizin-Podcast.
Sehr spannend.
Wo ich versuche auch ein bisschen die Medizinseite so zu beleuchten, okay, was können die Fachrichtungen alle, es wird zunehmend dann komplexer und da geht es nicht nur um medizinische, also um ärztliche Spezialisierungen, sondern teilweise hatten wir eine Psychologin, eine Diätologin, eine diplomierte Gesundheit- und Krankenpflegeperson und ja, da kommt bald eine Folge. Dann natürlich das Buch. Also bitte kaufen Sie das Buch und schenken Sie es zu Weihnachten den Menschen, die Sie glauben, sie würden sich erstens freuen, aber auch verpacken Sie es schön und dann schmeißen Sie es hinterher gegen die, die Sie irgendwie beleidigt haben.
Also sehr gute Idee.
Ich glaube, jeder Chefarzt sollte das einmal lesen.
Ja, das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke auch ans Publikum zu Hause vor den Endgeräten fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare, Meinungen, eigene Erfahrungen. Gerne auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl kommentieren oder mir als Insta-DM an @lustprinzip schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke dir, liebe Bianca.
Danke auch für die Einladung.